Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mit Matthäus 6, 13 schließen wir unsere Predigtserie zum Unser Vater-Gebet jetzt ab. Wir haben uns gemeinsam gebetet, wollen gemeinsam hinschauen, was sagt uns dieser Vers denn genau? Denn ich weiß, dass viele eifrige, treue Bibelleser ein bisschen Mühe haben, diesen Vers zu beten. Vielleicht ist es hier auch schon so ergangen. Ich habe schon viele Gespräche geführt. So. Wie ist das denn jetzt genau so? Führt Gott wirklich in Versuchung? Wir haben es vorher aus Jakobus gehört. Gott versucht doch gar nicht. Und man betet dann so und denkt, irgendwie kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ein Gott, der vom Himmel herabschaut auf seine Kinder und dann schickt er sie wie so aufs Glatteis, am besten noch Stöckelschuhe anlegen und dann schaut er mal, wie wir dann fallen, oder? Vielleicht hast du so dieses Bild, wenn du so diesen Vers betest. Führe uns nicht in Versuchung. Macht doch Gott gar nicht. Gott ist doch nicht so ein Gott. Jakobus 1, 13, ich möchte noch einmal einblenden. Da steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Schwarz auf Orange. Gott versucht, warum beten wir denn und führe uns nicht in Versuchung? Gott macht das ja gar nicht. Also er versucht ja gar nicht. Wie passt das zusammen? Nun, die Lösung finden wir, wenn wir beachten, dass Matthäus 6 ja nicht kontextlos in der Bibel steht. Wenn wir Matthäus 6 lesen, dann gab es ja bereits Matthäus 3 und 4. Und dort wurde Jesus getauft, Matthäus 3, letzter Vers, Vers 17. Und dann hört Jesus eine Stimme vom Himmel, die sagt ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich meine, was kann ein Kind Schöneres hören, als wenn der Vater sagt, ich habe dich lieb, ich habe Freude an dir. Jedes Kind möchte das immer wieder hören vom Vater. Ich habe dich lieb und ich habe Freude an dir. Jesus hört das, es ist so wie eine Hochzeit in seinem Leben so. Und dann ein Vers später, ohne Punkt richtig dazwischen im Urtext, steht, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Jetzt ist Jesus so in einer geistlichen Hochzeit so. Also hohe Zeit seines Lebens so. Geistlicher Höhepunkt. Und dann heißt es, dass in dieser Höhepunktzeit dann der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt, damit er dort von dem Teufel versucht wird. Das ist der Heilige Geist, der hier in die Versuchung führt. Aber es ist der Teufel, der Böse, der Jesus versucht. Wir können also festhalten, Gott versucht nicht zum Bösen, aber er kann uns dorthin führen, wo wir versucht werden, vom Teufel. Ein ganz, ganz geniales Bild für mich zum Thema Versuchung ist der Marshmallow-Test. Wir haben viele unter uns kennen den Marshmallow-Test, alle Pädagogen und Psychologen und wer auch immer. Ganz kurz, Marshmallow-Test ist ja so ein Test, da wird ein Kind in einen Raum, so wie eingesperrt, videoüberwacht, es wird ihm dann ein Marshmallow gegeben und dann wird ihm gesagt, schau, du kannst dieses Marshmallow jetzt essen, aber wenn du wartest, bis ich zurückkomme, bekommst du noch ein zweites. Man hat diesen Test x-mal wiederholt, es gibt auch YouTube-Filme davon und so, ganz lustig. Und so, und dann schauen sie es an und irgendwann einmal essen sie es dann oder auch nicht. Jedenfalls ist das für mich so ein Bild für Versuchung. Du schaust es an, du kannst, und so, du kannst warten oder auch nicht. Jetzt, was wäre das Ziel von mir, wenn ich diesen Test mit meinen Kindern mal durchführen würde? Marshmallow wäre vielleicht nicht so attraktiv, vielleicht sonst irgendetwas, was ich gerne habe. Was wäre jetzt mein Ziel? Als liebender Vater wäre mein Ziel natürlich, dass sie warten können. Denn ich weiß ja aus diesen Longitudinalstudien, diesen Langzeitstudien, dass diejenigen Kinder, die damals warten konnten, etwa 20 Jahre später viel mehr akademischen Erfolg hatten und auch sonst viele positiven Persönlichkeitseigenschaften aufweisen konnten. Und ich bin ja ein Vater, der möchte, dass meine Kinder uns zu etwas bringen im Leben. Also wäre mein Ziel, dass sie den Test bestehen. Und dann hoffentlich, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, die Frage von kausal und nicht so, dass sie es dann im Leben zu etwas bringen. Wenn ich ein Vater wäre, der nicht so das Beste für seine Kinder im Sinn hätte, dann würde ich das filmen und dann würde ich sie dann mal auslachen. Dann denke ich, ha, ist nicht bestanden. Hä? Und wenn wir das so vor Augen haben, sehen wir, was ist Gottes Ziel mit Versuchung? Gott ist unser liebender Vater. Er möchte, dass wir den Test bestehen. Also, was ist das Gottes Ziel mit Versuchungen? Eine Antwort ist, darin zu finden, in der unterschiedlichen Übersetzung des griechischen Wortes, das mit Versuchung übersetzt wird. Ich habe es euch mal eingeblendet. Oh, das wird er nicht gut hergebracht. He? Peirasmos, falsche Schrift angewählt. Peirasmos ist das griechische Wort für Versuchung. Und dieses Wort kann übersetzt werden auf zwei Seiten hin. Und zwar kann es, das kann man jetzt lesen, Versuchung meinen, Verführung, Verlockung. Versuchung ist ja immer negativ. Also wenn man der Versuchung nachgibt, gibt man etwas nach, was man eigentlich nicht unbedingt hätte tun wollen. Und sagt, die süßeste Versuchung so. Dann ist man es im Nachhinein, ist man sich vielleicht reuig, dass man das gegessen hat oder gemacht hat. Das ist Versuchung, eine Verführung, eine Verlockung zum etwas, was man eigentlich nicht tun möchte, rational betrachtet. Die andere Seite ist Anfechtung. Prüfung, Probe. Das ist das genau gleiche Wort im Griechischen. Das kann aber zwei Bedeutungen haben im Deutschen. Und die andere Bedeutung ist Prüfung, Probe. Es gibt ja Kantone in der Schweiz, da reden die Schüler, wir haben nächste Woche eine Probe. Prüfung, ein Test. Das ist ganz positiv. Jeder Lehrer will, dass der Test bestanden wird, wenn er ein guter Lehrer ist. Er will testen, ob das, was er uns beigebracht hat, auch wirklich angewendet werden kann oder gewusst wird. Also es ist im Griechischen das genau gleiche Wort und obwohl es das gleiche Wort ist, ist es sinnvoll, es auf unterschiedliche Arten zu übersetzen, je nachdem, wer das Subjekt ist. Und ich würde es mal vereinfacht gesagt so vorschlagen, dass wenn Gott das Subjekt ist, dann übersetzen wir mit Prüfung und wenn der Teufel das Subjekt ist, dann übersetzen wir mit Versuchung. Weil der Teufel hat das Ziel, uns zum Bösen zu verführen, uns zu locken, sodass wir sündigen, weil der Teufel mag uns nichts Gutes gönnen. Der Teufel will, im Bild gesprochen, dass wir das Marshmallow jetzt essen, dass wir jetzt einen kurzen Vorteil haben, vielleicht indem wir lügen, indem wir stehlen, indem wir die Ehe brechen, indem wir böse Worte sagen, dass es jetzt gerade, oder Sünde sagt dir immer, mach's jetzt und dann hast du jetzt gerade etwas davon. Jetzt hast du einen Vorteil. Sündige jetzt, es lohnt sich. Das sagt uns die Sünde. Es gibt oft auch einen kurzen Vorteil dann. Der Teufel will nicht, dass wir warten, weil er nicht will, dass wir einen langfristigen Vorteil haben. Zum Beispiel ein gutes Gewissen. Oder gesunde Beziehungen. Oder vor allem den ewigen Lohn im Himmel. Also der Teufel mag uns nichts Gutes gönnen. Er will, dass wir sündigen, denn Sünde trennt uns von Gott. Und der Teufel will uns von Gott trennen. Die Bibel teilt uns nämlich etwas mit, was heutige Menschen sehr schwierig finden zu glauben. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen alle von Geburt an Sünder sind. Und noch heftiger, Die Bibel sagt, dass wir alle von Geburt an unter der Machtherrschaft des Teufels stehen. Wow. Wir können nicht anders, als immer wieder zu sündigen. Und jetzt, wenn ein Mensch plötzlich glaubt, dass da Jesus Christus für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, auferstanden ist, wenn jemand sagt, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm du in mein Leben und ich vertraue dir mein ganzes Leben an. In diesem Moment, so sagt die Bibel, wechselt die Machtherrschaft. Und wir sind nun nicht mehr unter der Machtherrschaft des Teufels, sondern unter der Machtherrschaft von Jesus. Aber der Teufel gibt sich nicht damit zufrieden, dass jetzt da einfach ein Stärkerer herrscht, sondern er will dich zurückgewinnen, will, dass du wieder sündigst, dass du wieder wie unter seine Machtherrschaft zurückkommst. Also der Teufel hat immer das Ziel, dass wir sündigen, dass wir zu Fall kommen und dass wie eine Trennung zwischen uns und Gott aufgebaut wird. Denn wisst ihr, im zwischenmenschlichen Bereich ist das ja total einsichtig. Wenn wir sündigen gegen andere, dann baut sich eine Mauer auf in unseren Beziehungen. Und genau das, sagt die Bibel, ist auch im geistlichen Bereich so. Wenn wir sündigen, steht wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Also das Ziel des Teufels ist, dass wir den Test nicht bestehen. Dass wir sündigen, dass wir fallen. Gottes Ziel hingegen ist, dass wir die Prüfung bestehen. Oh, heute habe ich es nicht hergebracht. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen, da steht Peirasmois, verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jetzt für all die, die fragen, warum ist das so durchsichtig? Man darf nicht voll schwarz nehmen in der Präsentation, und ich gar nicht dran denkt. Also, jedenfalls steht hier für diejenigen, die es lesen können, das Wort Peirasmois. Peirasmois, Versuchungen, Mehrzahl. Und Jakobus schreibt, hey, freut euch, wenn ihr Versuchungen jeglicher Art erlebt, denn das führt zu Standhaftigkeit, es führt sogar zu Vollkommenheit. Freut euch, wenn ihr eine Prüfung habt, denn ihr werdet daraus stark hervorgehen. Wenn wir die Versuchung bestehen, hat es sich gelohnt. Das ist also ein Ziel mit den Versuchungen, dass unser Glaube sich als echter Glaube erweist. Thomas Watson, ich habe ja vor ein paar Wochen auf dieses Buch hingewiesen, wer es doch noch kaufen möchte, 575 Seiten. Geniales Buch aus dem Jahr 1692. Also ein bisschen älter, aber geniale Gedanken drin. Man könnte 1000 Predigten wohl halten über das, was er schreibt. Ich kann leider nur ganz kurz zusammengefasst noch auf ein paar weitere Punkte eingehen, auf die Thomas Watson wunderbarerweise hingewiesen hat, was auch noch Gottes Ziel mit den Versuchungen, Prüfungen ist. Nämlich, dass wir vom Hochmut abgehalten werden. Oder wenn wir versucht werden und dann bestehen wir immer die Versuchung und denken nur, ich pack's. Und der andere fällt, wie kann der nur so? Was? Das hätte ich nie getan. Dann werden wir selbst versucht. Dann fallen wir und merken nur, oho, ist gar nicht so einfach. Es bewahrt uns vor Hochmut. Und es hilft uns auch, dass wir andere trösten können, die in der gleichen Not sind. Leben in einer Welt voller Prüfungen, Versuchungen. Menschen, die das Gleiche durchmachen, können wir trösten, ermutigen, wenn wir es schon hinter uns haben. Und dann noch etwas, das wir vielleicht sehr schnell vergessen, dass wir noch mehr Verlangen nach dem Himmel haben, wo wir außer Schussweite des Teufels sind. Wisst ihr, wenn man so schöne Ferien hat, würde man am liebsten ewig auf dieser Erde leben, so am Strand und so. Aber wenn man dann Versuchungen erlebt, Schicksalsschläge, schwere Dinge, dann denkt man, oh, ist doch gut, wenn wir dann mal in der Ewigkeit ankommen. So bekommen wir Verlangen nach
ewigen Gemeinschaft mit Gott.
Also versucht uns Gott, würde sagen, nicht direkt. Führt er uns in Versuchung? Ja, Gott kann uns dorthin führen, wo wir versucht werden. Und ich sage mal, Gott führt uns sogar dorthin. Wenn wir jetzt also beten, führe uns nicht in Versuchung, dann beten wir wie mit anderen Worten, Gott führe mich nicht dorthin, wo ich zu Fall komme. Gott hilf mir, den Test zu bestehen. Erlöse mich, erlöse uns von dem Bösen. Warum erleben wir denn Versuchungen, Anfechtungen so schwierig? Der Grund ist, so meine ich, weil der Teufel eine Katze ist, die lebendige Mäuse fangen möchte. Das habe ich von Walter Lütti, dem Schweizer Pfarrer, so als Gedanke gewonnen. Er schrieb mal, der Teufel jagt nicht toten Weltmenschen oder halblebenden Christen nach, ihn gelüstet nach lebendiger Speise. Der Bibel heißt es, der Teufel ist wie ein Löwe, der umherzieht, um zu schauen, wen er verschlingen kann. Geht und schaut, wo sind die leidenschaftlichen Christen, die lebendig sind in ihrem Glauben. Wer schon mal eine Katze beobachtet hat beim Mäusefangen, der weiß wohl, dass eine Katze kein Interesse hat an toten Mäusen. So lang bis und dann. Katzen jagen lebende Mäuse. Und ich sage mal, der Teufel jagt lebende Christen. Versuchung ist normal. Der Teufel möchte dich zurückgewinnen. Die schlimmste Anfechtung ist, keine Anfechtung zu haben. Ich sage es jeweils so, lebst du noch als Christ, dann weißt du auch, was Anfechtung ist. Was Versuchung ist. Und es gibt ja unzählige Orte, wo wir versucht werden können. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, jetzt, wo sind so deine Orte, wo du stark versucht wirst. Das sind ja total unterschiedliche Orte bei uns. Es gibt Orte, da denke ich, Mann, oh Mann, wie kann man da nur versucht werden? Und dann gibt es andere Orte, da ist es ein bisschen schwieriger. Und vielleicht haben wir Schüler unter uns. So eine starke Versuchung, oder mit dem Abschreiben. Manche Schüler haben mir schon gesagt, im Unti, das ist keine Sünde, das musst du einfach nicht verwünschen. Also ich muss sagen, Abschreiben ist Sünde, weil du belügst deinen Lehrer, indem du ihm etwas vorgibst zu wissen, was du gar nicht weißt. Das ist Lüge. Und das ist aber eine große Versuchung. Ich kannte die sehr gut. Heute habe ich kein Problem mehr mit Abschreiben. Das ist sogar super in meinem Beruf, wenn man möglichst gut abschreiben kann. Überall das Beste suchen und dann predigen. Aber früher war das ein Problem. Oder Mobbing. Oder wenn da alle so lachen über einen Mitschüler und dann so schwierig nicht mitzulachen. Wenn man dann noch den besten Spruch auf Lager hat, wird es umso schwieriger, ihn nicht zu sagen. Schwierige Versuchungsorte so. Sind jetzt nicht mehr meine Orte, wo ich stark versucht werde, vielleicht auch nicht deine. Weiß nicht, wo du stark versucht wirst. Vielleicht wirst du stark versucht im Internet. Pornografische Seiten, gemäß Statistik, über 90% der Männer, auch viele Frauen, Ort starker Verführung. Oder vielleicht ist es das Shoppingcenter. Oder man geht, kauft, 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 kauft und plötzlich merkt man, ich bin ja total habgierig. Haben, 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 haben. Und man gibt Geld für Dinge aus, die man gar nicht braucht. Für wieder andere ist der Alkohol ganz starke Verführung so. Nur schon der Gedanke daran. Und dann gibt es noch die verborgenen Versuchungen. Neid, Eifersucht. Kann nie richtig sich mitfreuen, wenn es jemandem gut geht. So. Man gibt vielleicht vordergründig schon mal ein Kompliment, aber dann, sobald sich die Gelegenheit anbietet, hintenrum wieder ganz negativ. Verborgene Versuchung. Neid, Eifersucht oder andere. Jeder von uns kennt andere Orte der Versuchung. Jeder von uns hat andere Köder, die attraktiv erscheinen. Nicht jeder Köder ist für jeden Fisch gleich attraktiv. Ich kenne meine Schwachpunkte, ich nehme an, du kennst deine Schwachpunkte auch. Und ich glaube auch, der Teufel kennt unsere Schwachpunkte, weil er unglaublich gut beobachten kann. Und darum bete ich mit Überzeugung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch Martin Luther hat mal gesagt, dass er mit der 5. Unser Vater bitte schlafen geht und mit der 6. aufwacht. Abends vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nächsten Morgen führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Am Abend wieder, als wir das nicht geschafft, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Nächsten Tag, aber Gott hilf mir heute, sich der Versuchung widerstehen kann. Am Abend wieder und vergib uns unsere Schuld. Und so weiter und so fort. Ich verstehe Martin Luther sehr gut. Jetzt habe ich ein paar Beispiele erwähnt. Da würden wir sagen, ja, wenn man da der Versuchung nachgibt, dann ist das in der Regel Sünde. Das ist nicht gut. Das zerstört uns und die Beziehung mit Gott. Jetzt gibt es aber eine andere Kategorie, die auch zu Peirasmois gehört. Das sind so die Prüfungen in unserem Leben, die auch ganz schwierig sind, aber wir reden da nicht so schnell von Sünde, Nicht-Sünde, sondern mehr so von Anfechtung, von Prüfung. Zum Beispiel kann so eine Glaubensprüfung sein in unserem Leben, wenn andere Gläubige uns zutiefst enttäuschen. Vielleicht hast du das schon erlebt so. Besonders schwierig wird es ja für uns, wenn uns Menschen enttäuschen, die geistlich irgendwie für uns ein bisschen höher stehen. Obwohl das von der Bibel her ja gar nicht gibt, so Menschen, die höher sind, geistlich gesehen. Aber wenn wir dann so den Eindruck haben, aber der ist doch eigentlich ein Leiter in der Gemeinde, der ist doch Pastor, der ist doch ein geistlicher Leiter und der versagt total, das macht etwas mit uns. Und wenn wir dann noch persönlich enttäuscht werden, verletzt werden, dann gibt es so wie die Prüfung in unserem Leben, dass wir so denken, mit den Gläubigen will ich gar nichts mehr zu tun haben. Starke Prüfung. Solange der sich Christ nennt, man wird dann so ein Independent-Christ, so Indie-Christ, ohne Gemeinde. Und vielleicht hört mir heute jemand zu, so über Livestream oder hört diese Predigt nach, der genau das erlebt hat. Gesagt hat, ich brauche im Moment keine Gemeinde mehr. Sag ich, das ist eine schwere Prüfung. Für manche ist das ein Grund, dann sogar Gott ganz abzusagen. Will nicht mehr Christ sein. Dann gibt es auch andere Prüfungen, schwere Schicksalsschläge. Verliert die Arbeitsstelle, man wird schwer krank, jemand im Umfeld stirbt. Irgendetwas, was unser Leben total durcheinander bringt. Und dann so die Frage, wo ist Gott? Hat Gott mich vergessen? Gott, liebst du mich? Schwere Prüfung. Aber auch an sich gute Dinge können zur Anfechtung werden. Ich denke hier immer so an das Lied, das wir auch schon gesungen haben, so am Mittwochabend vor allem. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld sind Dinge, die wünsche ich jedem Christen noch ein bisschen mehr. Wirklich. Ich wünsche euch ein bisschen mehr davon, dieser Welt. Aber wenn das uns zu wichtig wird, dann frisst das uns von innen heraus auf. Gut, das Gegenteil ist auch nicht besser. Armut, Leid, Verachtung. Denke an die Frau vom Hiob. Schwör deinem Gott ab. Sag dich los von ihm. Ganz schwierig. Oder man erlebt Leid und dann kommen noch die gut gemeinten Ratschläge. All diese Dinge können unseren Glauben prüfen. Prüfungen. Und ich muss sagen, ich hatte nie gerne Prüfungen, aber ich liebte es, Prüfungen gehabt zu haben. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern. Der älteste Sohn hat jetzt ja auch Noten. Ach, der liebt es, nach Hause zu kommen und sagen, Papi, schau mal, wieder ein Sechster oder ein Fünferhalber oder so. Ja, schön. Wird schon noch schwieriger. Und die freuen sich, wenn sie die Prüfung hinter sich haben. So. Und ich freue mich, dass ich vor bald 20 Jahren mal eine Fahrprüfung hatte. Und ich freue mich auch über alle anderen Prüfungen, was dann so einen Attest gegeben hat. So. So eine Ausweis oder was auch immer. Ich freue mich, Prüfungen gehabt zu haben. Oder ein besonderes Beispiel. Ich weiß, ich habe das kürzlich auch schon erwähnt in einer Predigt, aber ich muss es euch trotzdem wieder erzählen. So, der Moment mit der Neuen Testamentsprüfung. Vielleicht erinnert ihr euch? Oder wir hatten da im Neuen Testament eine heftige Prüfung mal. Ich musste fast alles wissen, das ist so im Studium. Was im Neuen Testament steht so. Viele Bibelverse auswendig lernen. Und eine besondere Aufgabe war, dass wir das Vaterunser in Griechisch auswendig lernen sollten. Und ich fand das so etwas für nüt. Wozu muss ich, also klar, ich war auch sehr dankbar, dass ich nicht ein Jahr älter war. Denn die Studenten ober uns, die mussten auch noch die Seligpreisungen auf Griechisch auswendig lernen. Bin ich froh über Bologna. Gab dann nicht mehr so viele Kreditpunkte. Darum, ja. Egal, auf jeden Fall mussten wir dann das Unser Vater Gebet auf Griechisch auswendig lernen. Und ich fand das so etwas von nicht nötig. So habe ich das, mache ich nicht. Aber dann kommt ja vor der Prüfung, wie beim Zahnarzt oder sonst so, das schlechte Gewissen. Und man putzt sich doch noch schnell die Zähne. Und man geht doch noch schnell alles durch und man, und so, im letzten Moment muss das doch noch rein. War so der letzte Abend vor der Prüfung, ich schaue mir das Vaterunser in Griechisch an und merke, das macht keinen Sinn. Bringe ich nicht mehr rein. Gehe ich am nächsten Tag zur Prüfung und im Scherz sage ich zu meinen Mitstudenten, also wenn die erste Aufgabe ist, das Vaterunser in Griechisch aufschreiben, gebe ich gerade wieder ab. Bekommen wir das Prüfungsblatt. Erste Aufgabe. Schreiben Sie sowieso, Vers sowieso auf. Kenne ich nicht diesen Vers. Ich habe so viele Verse aus, aber kenne ich nicht. Hat sich herausgestellt, der Professor hat sich im Buch getäuscht. Konnten wir nicht. Zweite Aufgabe, schreiben Sie den Anfang des Unser Vater Gebets in Griechisch. Ach, oh nein. Also, zweite Aufgabe. Pater Hämon, Hoentois Uranois, Hegiasteto, To Onomasu. Zwei Zeilen konnte ich mir auswendig lernen. Komme bis heute nicht weiter. Hab das aufgeschrieben. Und dann gibt es ja in jeder Klasse so den super tollen Mitschüler. Immer in der vordersten Reihe. Herr Thiessen, wie weit müssen wir das Unser Vater aufschreiben? Also, frag einfach nicht. Die ersten zwei Zeilen reichen. Puh. Super Erfahrung. Ich erzähle diese Geschichte sehr gerne, weil die Prüfung ist hinter mir. Und vielleicht geht es dir im Leben auch so mit gewissen Prüfungen und denkst, ja, darüber erzähle ich noch gerne so. Aber damals war das gar nicht lustig. Lebensprüfungen. Ich kenne viele Mitchristen, die ein bisschen älter sind, sagen mir, weißt du, ich habe so Schweres erlebt in meinem Leben. Aber ich möchte das nicht missen. Es hat mich stärker gemacht. Da frage ich jeweils, möchtest du es noch einmal erleben? Oh nein. Das sind Prüfungen. Prüfungen wollen wir hinter uns haben. Und wir freuen uns, wenn wir sie bestanden haben, denn sie machen uns stärker. Also, Prüfungen, Versuchungen, kennen wir alle jetzt noch. Und wie können wir den Versuchungen, Prüfungen auch bestehen. Ich bin der Überzeugung, es lohnt sich nie, einer Versuchung nachzugeben. Ich habe das mit meinem Verstand erfasst. Und trotzdem käme ich jetzt nicht auf die Idee zu behaupten, ab heute werde ich immer der Versuchung mit einem Nein begegnen. Warum? Warum nicht? Wollte ich doch das erfasst habe, dass es sich nicht lohnt, der Versuchung nachzugeben. Warum? Weil meine Kraft nicht reicht. Das hat auch Martin Luther gewusst. Mal ein Lied geschrieben, eine feste Burg ist unser Gott. Da heißt es in der zweiten Strophe, mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich möchte auf drei Hilfen hinweisen, die mir persönlich helfen, mit Versuchungen umzugehen. Vielleicht habt ihr andere praktische Beispiele, die euch helfen. Einfach so drei praktische Hilfen. So. Was mir hilft, ist, worauf schaue ich, wenn ich stark versucht werde. Denke hier an Gespräche in der Seelsorge, sagt mir jemand, wie er stark versucht wird in einem Bereich. Dann sage ich ihm jeweils, und jetzt möchte ich dich ermutigen, schau auf Jesus, nicht zu sehr auf diese Versuchung. Oder wir sind geneigt, wenn wir so stark versucht werden, vielleicht sogar in einer Sucht drin sind, dass wir nur noch über diese Sucht nachdenken. Das ist wie beim Autofahren. Nicht die Baumine, nicht die Baumine. Wo wir hinschauen, dort fahren wir hin. Und wenn wir uns die ganze Zeit Gedanken machen über eine Sünde, über eine Sucht, garantiert werden wir wieder fallen. Darum schau auf Jesus. Jesus Christus möchte nämlich unser tiefstes Loch füllen. Jede Versuchung ist darum so stark, weil sie uns wie mitgibt, nimm es und dein Loch in dir wird ein bisschen gefüllter sein. Wir haben vielleicht Sehnsucht nach Annahme, nach Liebe, nach einem lieben Wort, nach Verständnis, nach Anerkennung. Wir haben die an einem Tag nicht bekommen, dann denken wir, das steht mir jetzt zu, jetzt hole ich mir das dort, wo ich es bekomme. Das ist die Versuchung. Das ist wie beim Marshmallow-Test. Denk lieber jetzt ein Marshmallow, ich weiß nicht, ob es dann noch etwas gibt. Das ist die Sünde. Sag dir, nimm es lohnt sich. Aber Gott will uns viel mehr geben. Jesus sagt, Johannes 10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Der Teufel will uns zerstören. Es wartet ein Festessen auf uns, um der zukünftigen Freude willen verzichten. Darum, schau auf Jesus. Nimm dir Zeit für Jesus. Gemeinschaft mit ihm. Bibel lesen, Gebet, Gottesdienst, ihn anbeten, seinen Sieg proklamieren. Erste Hilfe, schau auf Jesus. Zweite Hilfe, Gemeinschaft suchen. Wenn wir einsam sind, sind wir so versuchbar. Das wusste übrigens auch Jesus. Als er am stärksten versucht wurde, es war nicht in der Wüste, es war im Garten Gethsemane, da hat er Blut geschwitzt. Dort nahm er Freunde mit sich und sagte, kommt mit mir, wacht und betet mit mir. Gut, die Freunde haben versagt. Jesus hat trotzdem den Test bestanden. Aber wir brauchen Freunde. Menschen, mit denen wir auch über schwere Dinge reden können. Denen wir uns nicht schämen müssen. Denn worüber wir nicht reden können, das hat Macht gewonnen in unserem Leben. Worüber wir reden können, das verliert an Macht. Zweitens, Gemeinschaft suchen. Darum sind uns ja auch die Kleingruppen so wichtig. Zweierschaften, Dreierschaften. Menschen, mit denen wir ehrlich unterwegs sein können. Denn gerade in einer etwas größeren Gemeinde kennt man ja nicht alle. Denkt, ja, ich fühle mich da so einsam. Egal wie groß die Gemeinde ist, man fühlt sich immer einsam, wenn man nicht Menschen an sich heranlässt. Welche Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Zweite Hilfe, Gemeinschaft suchen. Dritte Hilfe, fliehen. Fliehe die Begierden der Jugend, steht in 2. Timotheus 2, 22. Die Bibel sagt uns, es gibt Kampffelder, den guten Kampf des Glaubens, und es gibt Orte, da brauchen wir nicht zu kämpfen. Da müssen wir fliehen. Und wenn du jetzt so an den Ort, wo du am stärksten versucht wirst, denkst, dann sage ich dir, dort hast du nichts zu suchen. Dort ist nicht dein Battlefield, dein Kampffeld. Fliehe. Jesus sagt, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann schlag richtig rein. Nein. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Das ist nur ein Bild. Wie radikal wir mit Sünde umgehen sollen in unserem Leben. Wisst ihr, viele von uns sind bereit, Sünde als Sünde anzuerkennen, zu bekennen, vielleicht auch jemandem zu erwähnen. Aber wer von uns ist auch bereit, einen Schritt zu gehen? einen radikalen Schritt. Drei Hilfen: Schau auf Jesus, suche Gemeinschaft, fliehe. Und jetzt zum Schluss: Was, wenn ich doch gefallen bin? Was ich bis jetzt verkündigt habe, war nicht so viel Evangelium, vielleicht habt ihr es gemerkt. Vor allem Kampf und Krampf. Aber wisst ihr, das Evangelium, die gute Botschaft der Bibel lautet nicht: Bestehe den Test und du kommst in den Himmel. Das Evangelium, die gute Botschaft lautet: Ein anderer hat den Test schon bestanden. Darum kommen wir in den Himmel. Ein anderer wurde an meiner Stelle versucht und ist für all meine Niederlagen gestorben. Das ist Evangelium. Denn das Evangelium sagt mir eigentlich, weißt du, auch in dem Moment, in dem du gefallen bist, hast du immer noch nicht richtig erfasst, wie sündig du wirklich bist. Jemand sagte mal, unter bestimmten Umständen oder unter den richtigen Umständen ist jeder von uns zu jeder Sünde fähig. Das sagt mir das Evangelium. Ich bin durch und durch sündig. Aber das Evangelium sagt mir auch, aber da ist einer, der liebt dich so sehr, dass er für dich zur Sünde geworden ist. Hebräer 4,15. Der an meiner Stelle alle Versuchungen erlebt hat. Jesus Christus, der für mich einsteht vor dem Vater. Und wenn ich sündige, sagt Jesus: Weißt du was? Ich habe für ihn den Test bestanden. Vater, vergib ihm. Ich habe seine Sünde getragen. Darum gefällt mir der Slogan auch so: Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Was, wenn wir fallen? Wir gehen auf die Knie. Es tut mir leid. Und Gott richtet uns wieder auf. Macht Bette zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist, dass du jede Versuchung, die wir erleben, auch erlebt hast. Danke, Jesus, dass du bestanden hast an meiner Stelle. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für mich und für uns alle, dass wenn wir Versuchungen erleben, sehr schwer sind, Prüfungen erleben, dass du uns beistehst, uns hilfst. Jesus, hilf uns, dass wir auf dich schauen, nicht auf unsere Schwäche. Jesus, hilf uns, Menschen zu finden, die mit uns kämpfen. Und Jesus, hilf uns auch, weise zu sein und zu sehen, wo wir fliehen müssen, wo ein radikaler Schritt dran ist. Ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jedem von uns wie zeigst, das ist dein nächster Schritt. Jesus, danke. Danke, dass auch wenn wir es nicht schaffen, du uns dennoch annimmst, uns vergibst und uns aufrichtest. Amen.